Vielen Dank. Schönen guten Morgen, liebe Friedensfreundinnen und Freunde. Ich spreche für die Geschichtswerkstatt Marburg und ich möchte Ihnen, unsere Geschichte ist sehr eng verbunden mit dem Deserteure-Denkmal, von dieser Geschichte einiges erzählen, auch weil das Denkmal jetzt seit 20 Jahren hier steht und vor 30 Jahren geschaffen worden ist. Und ich möchte Sie mitnehmen an den Ort, an dem wir am Ende landen werden, nämlich zum Jägerdenkmal, wo die Geschichte begann. Um den 1. September herum feierten auch 1989 die Marburger Jäger ihre Jägertage an ihrem Denkmal. Es sollte am Sonntagmorgen dort eine Feldandacht geben. Samstagnachmittags übten schon Bundeswehrsoldaten für die geplante feierliche Kranzniederlegung. Wir stellten gleichzeitig auf der anderen Seite der Rasenfläche das Deserteurdenkmal auf, das so zum ersten Mal das Licht der Öffentlichkeit erblickte. Joe Klei, ein heute mindestens deutschlandweit bekannter Künstler, hatte den auf einer Panzersperre gefesselten Torso geschaffen. Es gab eine kleine Einweihung, unterstützt schon damals vom DGB unter dem Motto Fahnenflucht statt Heldentod. Am Sonntag stellten wir uns mit Plakaten, darauf Namen und Daten von Opfern der Wehrmachtsjustiz, zwischen die Reihen der Marburger Jäger, der teilnehmenden Bundeswehrsoldaten. Erschienen waren auch spezielle Freunde der Jäger, österreichische Gebirgsjägerveteranen aus dem Regiment von Hitlers Lieblingsgeneral Dietl. Die hatten wir schon 1985 in der Elisabethkirche kennengelernt, als sie, um Hindenburg zu ehren, ihre Orden und Ehrenzeichen aus NS-Zeiten angelegt hatten. Damals hatten sogar wichtige Marburger Lokalpolitiker auch aus der SPD am Preisschießen der Jäger teilgenommen. Als Fotograf mischte ich mich unter die Österreicher und ich hörte ihr ganz böse, nazifreundliche, auch antisemitische Äußerungen. Wir wurden als Störenfriede verunglimpft, auch weil das Jägerdenkmal mit dem Zitat Tolstois versehen war, Soldat sein ist ein schändlicher Beruf. Am nächsten Tag war das Deserteurdenkmal verschwunden. Wir erfuhren, dass es als illegal von den Stadtwerken abgeräumt und in den Bauhof verbracht worden war. In den nächsten Jahren trat es eine Odyssee an. Es erhielt Asyl vor dem ehemaligen Gerichtsgefängnis in der ESG, vor dem Kfz und stand zur Wehrmachtsausstellung auch vor dem Hörsaalgebäude. Dies allerdings nur für ein kurzes Wochenende. Montagmorgen, kaum war die Unispitze wieder bei der Arbeit, wurde die Abräumung verfügt. Nach 10 Jahren ohne feste und sichere Bleibe gab die Stadt Marburg dem Denkmal endlich hier diesen Platz. Und er ist unseres Erachtens genau der richtige. Hier am Kämpfrasen, wo sich Marburger Krieger, Gezwungene und leider oft genug auch Freiwillige häufig versammelt haben, ganz nah an der Standortkommandantur der Jägerkaserne, wo abweichendes Verhalten von Soldaten registriert und den Militärgerichten gemeldet wurde. Anfangs wurde es als echte Provokation empfunden. Schon vor der Einweihung wurde das Denkmal beschmiert, etwas später sogar mit einem Hakenkreuz. Dies ist die äußere Geschichte dieses Denkmals hier. Ein paar Aspekte zur inneren. Für was steht dieses Denkmal? Während im Ersten Weltkrieg in Deutschland 20 bis 50 Todesurteile wegen Fahnenflucht verhängt wurden, wurden im Zweiten Weltkrieg mindestens 30.000 Todesurteile von der Wehrmachtsjustiz verhängt, von denen ca. 20.000 auch vollstreckt wurden. Zum Vergleich, in der US-Armee waren es 146, einschließlich des Kriegs im Pazifik. Für andere westliche Armeen gibt es ähnliche, im Vergleich zu Deutschland verschwindend geringe Zahlen. Ursachen dafür lagen in der von militärischen Kreisen als Trauma erlebten Niederlage von 1918, den Desertionen von kriegsmüden Soldaten, dem Aufstand der Matrosen. Die Nazis zum Krieg entschlossen, verfolgten Pazifismus als Treuelosigkeit gegen Volksgemeinschaft und Führer mit aller Brutalität, bauten eine furchteinflößende und menschenverachtende Wehrmachtsjustiz auf, die vor allem zu Kriegsende wütete. Zum Geist, Zitat eines Richters aus einer Stellungnahme zu einem Urteil: Sein Leben, das bisher keinen Wert hatte, wird dann vielleicht nicht nutzlos gewesen sein, wenn er jetzt durch seinen Tod anderen Kameraden ein abschreckendes Beispiel gibt. An vorderster Front beteiligt unser Marburger Wehrmachtsjurist Erich Schwinge, der Manneszucht und die Notwendigkeit unbedingten Gehorsams zum Kern des Militärstrafrechts erklärte. Schwinge machte wie so viele NS-Beamte im Zuge der Restauration nach dem Krieg weiter Karriere als Dekan der juristischen Fakultät und sogar als Rektor unserer Universität. Er war Mitglied im Stadtparlament und auch stellvertretender Landesvorsitzender der FDP. Er baute in Marburg ein Netzwerk ehemaliger Militärjuristen auf und bestimmte jahrzehntelang den Blick auf NS-Militärjustiz und Deserteure. Diese wurden weiter als Schwächlinge und Vaterlandsverräter verunglimpft, die Todesurteile gegen sie für angemessen und notwendig erklärt. So behauptete Schwinge noch 1980, die 10.000 bis 12.000 Todesurteile, viel zu niedrig natürlich, waren der Preis dafür, dass Westeuropa vor der bolschewistischen Überflutung verschont blieb. In diesem Klima war der Vorwurf der Wehrkraftzersetzung oder gar der Fahnenflucht ehrenrühriger als der in der SS gewesen zu sein, geschweige denn als Wehrmachtsrichter gewütet zu haben. Es waren Außenseiter der wissenschaftlichen Forschung, die dies Bild erschütterten. Die Geschichtswerkstatt lud schon früh Fritz Wüllner zu einem Vortrag nach Marburg ein. Wüllner, ursprünglich Manager, widmete sich der Geschichte der Wehrmachtsjustiz um der Ermordung seines Bruders im Emslandlager Esterwegen 1941 auf die Spur zu kommen. Ein von ihm aufgefundenes Urteil ist das von Schwinge 1944 in Wien verhängte. Nachdem der erst 17-jährige Anton Reschny aufgrund des Diebstahls von 2 Uhren, einer Geldbörse, einer Brieftasche und eines Rings nach einem Bombenangriff unter nach Wüllner schwerster Rechtsbeugung auch der NS-Justiz, unter anderem aufgrund der sogenannten Volksschädlingsverordnung, zum Tode verurteilt wurde. Reschny überlebte dann durch einen Gnadenerweis Himmlers. Schwinge allerdings schaffte es bis zu seinem Tod, jeden Angriff auf sein Tun juristisch abzuwehren. Er starb 1994, von vielen hochgeachtet und geehrt, auch da noch durch eine positive Würdigung in der Frankfurter Allgemeinen. Wir aber hatten hier in Marburg schon einen Kongress veranstaltet, auf dem lange vor der Wehrmachtsausstellung von Kriegsverbrechen und Gräuel der Wehrmacht berichtet wurde. Wir erlebten Ludwig Baumann und andere Deserteure, hatten mit Wolfgang Abendroth hier auch ein sehr prominentes Beispiel vor Ort, fanden auch erste Vertreter politischer Parteien, die das Interesse nach Entschädigung für Opfer der Wehrmachtsjustiz aufnahmen. Dies gelang erst 1997, Anträge dafür konnten aber nur bis 1999 gestellt werden. 2002 wurden allerdings dann doch viel zu spät alle Deserteure pauschal rehabilitiert. Und einige von uns begannen unter dem Motto »Grabe, wo du stehst« mit unseren begrenzten Mitteln über die Geschichte des Marburger Kriegsgerichts zu forschen, was bis dahin in der etablierten Forschung offensichtlich niemand für nötig befunden hatte. Die Ergebnisse waren erschreckend. Wir konnten 2296 Verfahren ermitteln, die seit Oktober 1939 unter anderem im Haus der Turnerschaft Saxonia in der Lutherstraße 9 verhandelt und abgeschlossen worden waren. Registrierten 93 Todesurteile, von denen 80 auch vollstreckt wurden. 10 Opfer wurden in Marburg erschossen, im Steinbruch 3 Linden über Ockershausen. Auch das war hier weitestgehend vergessen, verdrängt worden. Einige auch auf dem Truppenübungsplatz Schwarzenborn. Viele andere wurden in Frankfurt-Preungesheim enthauptet. Das galt als besonders ehrverletzend. Um die Leichen strichen sich die Anatomien in Frankfurt, Gießen und Marburg. Nahezu alle Spuren der Hingerichteten sollten getilgt werden, auch über den Tod hinaus. Sich den an und hinter der Front begangenen Gräueltaten des NS-Systems, der Mordmaschine des Krieges, dem System von Drill und Unterordnung verweigert zu haben, dafür steht dieses Denkmal. Und es ist auch ein Gegendenkmal gegen all die vielen Kriegerdenkmäler in Marburg, die nicht danach fragen, ob Soldaten freiwillig ihr Leben ließen, ob sie auch Täter waren, wofür sie letztlich ihr Leben verloren. Mehr dazu sicher später am Jägerdenkmal. Wohl auch durch unsere Forschungen beeinflusst, begann sich die Einstellung zu diesem Denkmal in der Marburger Öffentlichkeit und Politik zu ändern. Die rot-grüne Stadtregierung gab ihm 1999 hier einen Platz im öffentlichen Raum. Und 2018 hat das Stadtparlament auf Antrag der SPD sogar seine bauliche und inhaltliche Aufwertung beschlossen. Nach bisheriger Planung, und jetzt sind wir bei der Zukunft, soll das Denkmal selbst weitgehend unverändert bleiben, vor allem nicht erhöht gestellt werden. Diese Art von Heldengedenken scheint uns doch unpassend. Allerdings ist geplant, die Umgebung stärker auf das Denkmal zu beziehen, um ihm mehr Raum und Aufmerksamkeit zu sichern. Durch Pflasterung, vielleicht durch anderes. Dafür sollen sogar oder dürfen sogar 5 Parkplätze wegfallen. Und das ist in Marburg. Zudem sollen Informationen vor Ort Hinweise auf weitere Orte der Wehrmachtsjustiz und ihres Terrors geben. So soll auf das Standortgericht in der Lutherstraße 9 und den Erschießungsort im Steinbruch 3 Linden hingewiesen werden. Auch sind weitere Forschungen zum Marburger Kriegsgericht notwendig. Der Stand von 1994 erscheint als längst überholt. Inzwischen wissen wir von ca. 6.000 Verfahren statt 2.290. Doppelt so viele wie 1994 dokumentiert, von über 100 vollstreckten Todesurteilen. Und auch genauere Erkenntnisse über einzelne Urteile und ihre Opfer sind gewonnen oder könnten recherchiert werden. Dazu hat unser Mitglied Albrecht Kirschner der Stadt Marburg eine Recherche und Dokumentation vorgeschlagen, die weiteres Licht in dieses dunkle Kapitel Marburger Geschichte bringen und Opfer und ihre Geschichte aus dem Dunkel des Vergessens holen könnte. Geld für diese Forschung scheint mir dringend geboten und auch entschieden besser angelegt als zum Beispiel für dubiose private Beratungsfirmen der Bundeswehr oder marode Segelschulschiffe oder was sonst oder wofür die Bundeswehr sonst 43 Milliarden ausgibt. Vielen Dank.
Vielen Dank, lieber Michael Heini, und vielen Dank der Geschichtswerkstatt, die seit Jahren, Jahrzehnten hier in Marburg in der Vergangenheit herumwühlt. Ja, weil der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Und wir haben allen Grund, uns dieser Einzelheiten, die so überzeugend und so nahtlos aneinandergereiht uns plastisch vor Augen führen, in welche Situation wir gekommen sind, dass ich glaube, wir sollten Michael bitten, uns sein Manuskript zur Verfügung zu stellen, sodass wir es dann vielleicht mal rumschicken können, weil es handelt sich wirklich um ein Dokument, was man behalten muss, aufheben muss. Danke. So, ich möchte jetzt zu der nächsten Rednerin kommen. Das ist Daniel Rawski von der STJ.